Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Zu Besuch in der Bundesstadt. Ban Ki-moon will 2,5 Milliarden Dollar für die Hungerkrise bereitstellen, erklärt der UNO-Generalsekretär nach einem Treffen mit UNO-Vertretern in Bern. Zu Besuch bei Freunden. Angela Merkel spricht bei ihrem Schweiz-Besuch aber auch heikle Themen wie den Steuer- und Fluglärmstreit an. Die Bundeskanzlerin diskutiert zurzeit in Bern mit dem Bundesrat. Die Wählerschaft überzeugend mobilisiert. Eine Studie über die eidgenössischen Wahlen zeigt, was SVP und Grüne richtig und was die anderen falsch gemacht haben. Dazu auch das Tagesgespräch mit dem Autor der Studie und Politologen Georg Lutz. Eine Vereinbarung mit Serbien. Die EU will noch heute mit dem Balkanstaat ein Abkommen über engere Zusammenarbeit unterzeichnen. Die Ziba spürt die hohen Rohstoffkosten. Der Gewinn ist im ersten Quartal um die Hälfte eingebrochen. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Raphael von Matt.
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat in Bern einen dringenden Appell an die reichen Staaten gerichtet, mehr Geld für die Hungernden in der Welt zur Verfügung zu stellen. Markus Mucklin berichtet.
Der dramatische Anstieg der Lebensmittelpreise stelle für die Welt eine bisher nicht gekannte Herausforderung dar, meinte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon.
The dramatic escalation of food prices worldwide, which has evolved into what we believe is an unprecedented challenge of global proportions that has become crisis for the most vulnerable.
Die Schwächsten und Ärmsten hätten am meisten unter den steigenden Lebensmittelpreisen zu leiden. Und die Hilfsorganisationen seien überfordert. Sie könnten mit den ihnen bis jetzt zur Verfügung gestellten Mitteln nur unzureichend helfen. Ban Ki-moon rief die reichen Länder auf, dem Welternährungsprogramm der UNO mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Das Programm brauche dringend 775 Millionen Dollar, um den ärmsten Menschen zu helfen. Das sei kurzfristig vordringlich, reiche aber mittelfristig nicht aus, um die Nahrungsmittelkrise zu lösen. Es gehe auch darum, Vorkehren zu treffen, damit die nächste Ernte besser ausfällt. Das sei nur möglich, wenn die Bauern in den armen Ländern Saatgut und Dünger preisgünstig beschaffen könnten.
Ein neu geschaffener Krisenstab soll die Anstrengungen der UNO koordinieren. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu einem kurzen Arbeitsbesuch in Bern eingetroffen. Bei den Gesprächen mit dem Bundesrat geht es insbesondere um den Fluglärmstreit mit Deutschland im Zusammenhang mit dem Flughafen Zürich. Ein weiterer Streitpunkt ist die Steuerpolitik der Schweiz. Am Nachmittag will Bundeskanzlerin Merkel das internationale Kernforschungszentrum CERN in Genf besuchen. Die Europäische Union will noch heute in Luxemburg ein Abkommen unterzeichnen, das eine engere Zusammenarbeit mit Serbien zum Inhalt hat. Die Außenminister der EU-Staaten einigten sich auf die Details eines solchen Abkommens knapp 2 Wochen vor den Parlamentswahlen in Serbien. Thomas Oberer.
Überraschend haben die EU-Außenminister heute die letzten Hürden für die Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens mit Serbien ausgeräumt. Vor allem die Niederlande und Belgien hatten sich bis zuletzt dagegen ausgesprochen. Diese beiden Länder bestehen darauf, dass Serbien vollständig mit dem UNO-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag zusammenarbeiten müsse und den noch flüchtigen Ex-General Mladic ausliefere. Nach ersten Informationen kam der Kompromiss zustande, nachdem den Skeptikern Niederlande und Belgien zugesichert wurde, dass das Abkommen erst in Kraft treten könne, wenn die volle Kooperation Serbiens mit dem UNO-Tribunal verwirklicht sei. Das heißt, Serbien dürfe nach der heutigen Unterzeichnung noch von keinen Vorteilen profitieren. Kommt nichts mehr dazwischen, soll das Abkommen heute um 16 Uhr unterzeichnet werden. Serbiens Präsident Boris Tadic persönlich werde dazu nach Luxemburg fliegen. Die EU will mit der Unterzeichnung ein starkes Signal an die Serben senden, sie seien mittelfristig in der europäischen Familie willkommen, wenn sie sich an die Spielregeln halten. Brüssel erhofft sich aber vor allem auch, dass damit die proeuropäischen Kräfte bei den Parlamentswahlen am 11. Mai Auftrieb bekommen.
Thomas Oberer. Laut einer Studie zu den eidgenössischen Wahlen vom vergangenen Jahr hat sich die Polarisierung in der Schweizer Politik weiter verstärkt. Die Swiss Electoral Studies Selects stützen sich auf fast 4.400 Befragungen. Gemäss der Studie hat die SVP die Anliegen der Bevölkerung am besten aufgegriffen. Diejenigen, die sich rechts einstuften, hätten der SVP ihre Stimme gegeben. Die FDP habe ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil nur eine Minderheit der FDP-Wähler die Ansicht vertrete, ihre Anliegen seien beim Freisinn gut aufgehoben. Bei den Grünen seien die Gewinne vor allem auf die Kosten der SP gegangen. Beide Parteien seien stark links positioniert und hätten daher wenig Ausstrahlung zur Mitte hin. Die Studienverantwortlichen betonen, dass mit dieser Polarisierung in der Parteienlandschaft die klassischen breiten Konkordanzregierungen in der Schweiz praktisch nicht mehr möglich seien. Beim Basler Chemiekonzern Ziba ist der Gewinn, verglichen mit dem Vorjahr, im ersten Quartal um 50% zurückgegangen, auf 37 Millionen Franken. Auch der Umsatz fiel, und zwar um 6% auf 1,5 Milliarden Franken. Als Gründe für die schlechten Zahlen nennt Ziba, dass die Rohstoffe massiv teurer geworden seien und dass es bei den Währungen Schwankungen gegeben habe. Die BLS AG, das zweitgrößte Bahnunternehmen der Schweiz, hat im vergangenen Jahr fast 43 Millionen Personen transportiert. Das sind 5% mehr als im Vorjahr. Der Konzerngewinn betrug gut 14 Millionen Franken, also 1,4 Millionen weniger als im Vorjahr. Grund für den Gewinnrückgang ist ein außerordentlicher Beitrag an die Sanierung der Pensionskasse in der Höhe von 34 Millionen Franken, wie die BLS mitteilt. Den neuen Lötschbeck-Tunnel möchte die BLS möglichst bald auf Doppelspur ausbauen, weil er in Spitzenzeiten bereits jetzt voll ausgelastet ist. Im Arbeitskonflikt bei SBB Cargo sind die Verhandlungen am runden Tisch um 2 Wochen verschoben worden. Mediator Franz Steinecker hat den Termin, der auf Freitag anberaumt war, auf den 14. Mai verlegt. Grund sind Verzögerungen bei der Ausarbeitung der jeweiligen Positionspapiere. Die letzten Dokumente seien erst heute eingetroffen, so Steinecker. Bei den Verhandlungen am runden Tisch geht es um die umstrittenen Abbaupläne bei der defizitären SBB Cargo. Die SBB und der Stromkonzern Attel haben einen Kredit von 990 Millionen Franken gesprochen, um im Unterwallis gemeinsam ein neues Pumpspeicherwerk zu bauen. Es soll 2015 fertig gebaut sein. Mit dem Projekt wollen SBB und Attel Strom für Spitzenverbrauchszeiten schaffen. Die Kavernen des Speicherwerks werden auf 1800 Metern Höhe liegen. Genutzt wird das Gefälle zwischen den Stauseen Émosson und Vieux-Émosson. Zudem will die SBB ab dem Jahr 2015 jährlich 10% weniger Energie verbrauchen als bisher, trotz des Leistungsausbaus. Geplant sind Maßnahmen bei Immobilien, Rollmaterial und beim Betriebsablauf. Mit dem konsequenten Einsatz der elektrischen Lokomotivbremse soll verstärkt elektrische Energie ins Netz zurückfließen. Die rund 1300 Angestellten der Rätischen Bahn RHB bekommen rückwirkend auf Ende Jahr, auf Anfang Jahr, generell 1,5% mehr Lohn. Darauf haben sich die Spitzen von RHB und Gewerkschaften geeinigt. Gemäss dem neuen Firmenarbeitsvertrag werden zudem die Ferien bis in 2 Jahren verlängert, und zwar auf mindestens 5 Wochen. Im Kanton Bern dürfen ab dem 1. Juni alkoholische Getränke an Veranstaltungen nicht mehr gratis abgegeben werden. Auch die Abgabe zu einem festen Preis, unabhängig davon, wie viel man trinkt, wird verboten. Eine entsprechende Änderung des Gastgewerbegesetzes setzt der Regierungsrat auf diesen Zeitpunkt in Kraft. Das Rauschtrinken habe zugenommen, insbesondere bei Jugendlichen, schreibt der Berner Regierungsrat. Sogenannte Flatrate-Partys oder All-You-Can-Drink-Partys würden das Rauschtrinken fördern, weil nicht mehr für die einzelnen Getränke bezahlt werden müsse.
Bern war gestern und heute sozusagen UNO-Hauptsitz. Generalsekretär Ban Ki-moon und die Chefs der wichtigsten UNO-Organisationen trafen sich zum 60-Jahr-Jubiläum des Weltpostvereins, der seinen Sitz in Bern hat. Das Hauptthema am UNO-Gipfel war aber das, was im Moment die Welt vor allem beschäftigt, die weltweite Hungerkrise, die steigenden Nahrungsmittelpreise und was dagegen getan werden kann. Markus Mucklin.
Weizen, Reis, Mais und andere Nahrungsmittel haben sich in den letzten Monaten und Jahren dramatisch verteuert. Und alle Welt scheint vom dramatischen Preisanstieg überrascht zu sein. Nicht Jacques Diouf von der Organisation für Nahrungsmittel und Landwirtschaft FAO.
What is happening is something that we knew would happen. That we alerted in a timely manner the world community. Unfortunately, we didn't take the decision.
Man habe es gewusst, dass es passieren werde, man habe die Welt rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, doch man habe nicht gehandelt und jetzt müssten deshalb Menschen sterben. Der Präsident der Weltbank, Robert Selig, machte auch klar, dass es sich um eine neue Art der Nahrungsmittelkrise handle. Es sei keine Krise als Folge einer natürlichen Katastrophe, es sei aber für Millionen von Menschen eine Katastrophe.
This is not a natural disaster. Make no mistake, there is nothing natural about it. But for millions of people, it is a disaster.
Man hat die Krise kommen sehen, so vielfältig die Ursachen auch sind. Die landwirtschaftliche Produktion hielt nicht Schritt mit der steigenden Nachfrage, insbesondere in den aufstrebenden Ländern Asiens. Dazu kamen Dürren, kam der Anbau von Nahrungsmitteln, um Benzintanks statt die Mägen der Menschen zu füllen, und schließlich haben Reis- und Getreideproduzenten zur Notbremse gegriffen und ihre Exporte limitiert oder gar ausgesetzt. Das hat schließlich die Spekulation mit Rohstoffen angeheizt und die Preise weiter in die Höhe getrieben. So vielfältig die Ursachen sind, so vielfältig sind auch die Maßnahmen, welche die verschiedenen UNO-Organisationen nun treffen wollen. Eines ist gewiss, es muss dringend gehandelt werden, betonte Weltbankpräsident Robert Selig.
The next few weeks are critical for addressing the food crisis. For 2 billion people, high food prices are now a matter of daily struggle, sacrifice and for too many even survival.
Die nächsten Wochen seien entscheidend, für 2 Milliarden Menschen gehe es um den täglichen Kampf, sich ernähren zu können, ja für viele gehe es schlicht ums Überleben. Das Welternährungsprogramm brauche deshalb dringend mehr Mittel, der Bedarf betrage 775 Millionen Dollar, bisher seien erst etwas mehr als 400 Millionen versprochen worden und selbst von diesen gut 400 Millionen sei erst ein Teil bezahlt worden. Darüber hinaus wollen Weltbank und Internationaler Währungsfonds jenen Entwicklungsländern mit Extrakrediten unter die Arme greifen, welche ihre Nahrungsmittelimporte nicht mehr bezahlen können. Schließlich geht es darum, die Landwirtschaftspolitik in den reichen und den armen Ländern neu auszurichten. Denn die jetzige Krise sei mehr als nur eine momentane Krise.
Markus Mucklin vom UNO-Gipfel in Bern. Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt von Reis. Nun ist das Grundnahrungsmittel also am stärksten von der Nahrungsmittelkrise betroffen. Der Weltmarktpreis hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Die Reisfrage wird vor allem für Menschen in Asien immer mehr zur Preisfrage. Asien-Korrespondent Peter Achten.
O Herr, gib uns unseren täglichen Reis. Dieses Stoßgebet ließen europäische Missionare im kolonialistischen 19. Jahrhundert ihre bekehrten Schützlinge in Asien beim Missernten gegen Himmel richten. Die Europäer nämlich erkannten schnell, dass Reis und nicht Brot das asiatische Grundnahrungsmittel ist. Das ist so geblieben. Über die Hälfte der Weltbevölkerung isst heute täglich den nahrhaften Reis. Die rasanten Preissteigerungen bringen vor allem die Ärmsten der Armen in Bedrängnis. Sie nämlich, die von einem Dollar pro Tag oder weniger leben müssen, sind fast ausschließlich auf Reis angewiesen. Auf den Philippinen zum Beispiel sind das ein Drittel der 90 Millionen Bevölkerung, in Bangladesch gar die Hälfte der 150 Millionen Einwohner. Nur 10% der weltweiten Reisproduktion von rund 600 Millionen Tonnen jährlich werden exportiert. Aber auch diese Quelle versiegt, denn Länder in den Zentren der Nassreiskultur wie Indien, China, Vietnam oder Thailand haben begonnen, die Ausfuhren zu beschränken oder gar einzustellen, im nationalen Interesse der Nahrungsmittelsicherheit, wie es heißt. Die Regierungen Asiens versuchen viel, um die Reisproduktion zu steigern. Das aber ist in Marktwirtschaften leichter gesagt als getan. Die vietnamesische Hauptstadt Hanoi zum Beispiel war noch vor 10 Jahren umgeben von Reisfeldern. Heute wird dort Gemüse angebaut, ganz einfach darum, weil das für die Bauern einträglicher ist. Die schwindenden Reisbestände haben ihre Ursache auch in veränderten Essgewohnheiten. Der Markt reagiert. Wohlhabendere Chinesen oder Vietnamesen essen heute weniger Reis, dafür mehr Fleisch und Gemüse. Die steigenden Preise wiederum haben nach Meinung chinesischer Ökonomen mannigfaltige Ursachen. Energie und Dünger sind teurer geworden, vor allem aber wird von Händlern Reis zurückgehalten in der Hoffnung auf höhere Preise. Spekulation also. Am Angebot aber, wird versichert, liege es nicht. Die Ernteaussichten in weiten Teilen Asiens sind heute gut bis sehr gut. Hunger ist für die Menschen in Asien seit Jahrhunderten ein ständiger Begleiter. Diese Angst vor Hunger ist auch heute in einer Zeit relativen Wohlstandes nicht gewichen. Die letzte große Hungersnot in China zum Beispiel liegt keine 50 Jahre zurück. Damals starben 30 Millionen Menschen. Hunger ist in China tief im kollektiven Bewusstsein verankert. Nicht von ungefähr begrüßen sich denn Chinesinnen und Chinesen noch heute oft mit dem Gruß Chufan Lema, hast du schon gegessen?
Die SVP hat die Parlamentswahl am 21. Oktober gewonnen, weil sie ihr Wählerpotenzial viel besser ausgeschöpft hat als die Konkurrenz. Das sagt die große Selektswahlstudie. Über 4000 Wählerinnen und Wähler wurden in der Studie gefragt, warum sie welche Partei gewählt haben. Die Auswertung zeigt zum Beispiel, wie die verschiedenen Altersgruppen und sozialen Gruppen sich entschieden haben und relativ genau, was SVP und Grüne richtig gemacht haben. Lukas Schmutz.
Die Idee, dass junge Wähler eher links seien, ist definitiv passé. Bei den unter 25-Jährigen legte die SVP weiter zu. Jeder Dritte wählte am 21. Oktober SVP. Studienleiter Georg Lutz glaubt zu wissen, warum.
Es ist eine Wählerschaft, die viel mehr wechselt, die auch noch nicht eine gefestigte Meinung hat und die man mit Kampagnen abholen kann.
Die Sozialdemokraten konnten der SVP nur gerade bei den ca. 50-Jährigen Paroli bieten. Beide Parteien erreichten je einen Viertel der Wähler. Doch das war's dann schon mit SP-Stärken. Bei den Jungen kam die SP-Botschaft diesmal ganz besonders schlecht rüber. 24- bis 35-Jährige wählten sogar häufiger grün als rot. Und noch bitterer ist für die SP der Blick auf die soziale Schichtung der Wählerschaft. Leute mit Einkommen von 3.000 bis 5.000 Franken pro Monat wählten zu 40% SVP. Und auch die Wähler und Wählerinnen, deren Bildungsweg mit dem Lehrabschluss fertig war, marschieren politisch immer häufiger mit der SVP. Georg Lutz erklärt das so.
Es sind diese Leute, die am stärksten sich bedroht fühlen, einerseits von der Öffnung der Schweiz, von der Globalisierung, von der europäischen Integration und andererseits auch im Land selber am stärksten unter Druck sind.
Dass Ausländer, Asyl- und Immigrationsfragen die Top-Themen der SVP-Wähler waren, das wusste man. Nun zeigt die Studie, dass diese Themen, mit Ausnahme der Grünen, auch den Wählern der anderen Parteien stark unter den Nägel brannten. Doch die anderen hatten eigentlich gar keinen Spielraum, um das Thema anzugehen, meint Georg Lutz.
Sie haben das Problem, dass Sie dort die SVP nicht rechts überholen können. Und wenn Sie differenzierte Lösungen anbieten, dann kommen Sie automatisch wiederum unter den Druck der SVP.
Bemerkenswert in Sachen Themenkompetenz ist, dass weniger als die Hälfte der FDP-Wählerschaft den Eindruck hatte, die eigene Partei sei die kompetenteste, um das wichtigste Problem im Land zu lösen. Dazu Georg Lutz.
Die FDP hat einerseits ein sehr starkes Glaubwürdigkeitsproblem, sogar bei der eigenen Wählerschaft. Andererseits hat sie, denke ich, auch ein gewisses Führungsproblem. Es fehlen nie die Führungspersonen, die Themen setzen und Themen auch vermitteln können.
Die Theorie, dass die umstrittene Berner Demonstration vom 6. Oktober die SVP kurz vor der Wahl besonders mobilisiert habe, kann die Selektstudie nicht stützen. Die SVP ist bei den Frühentschlossenen unter den Wählern über und bei den Spätwählern eher untervertreten. Und zur Rolle von Christoph Blocher im Wahlkampf stellt Lutz fest,
Christoph Blocher ist sicher die Person innerhalb der SVP, die Sympathien genießt bei allen. Jene, die trotz Christoph Blocher SVP wählen, die gibt es eigentlich nicht.
Diese Bindung von Partei und ihrer Führungsfigur Christoph Blocher wurde durch die personalisierte SVP-Kampagne intensiviert und befestigt.
Lukas Schmutz. Die Wahlstudie ist auch Thema im Tagesgespräch. Wir erwarten den Politologen Georg Lutz. Angela Merkel ist also zur Stippvisite in Bern. Zurzeit diskutiert die Bundeskanzlerin mit den Bundesräten Guschmann, Leuenberger, Merz und mit Außenministerin Galmire im Lohn bei Kiersatz. Am Nachmittag reist die promovierte Physikerin nach Genf und besucht dann das Europäische Kernforschungszentrum CERN. Zugeschaltet sind jetzt Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler in Berlin und Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer. Pascal Krauthammer, die Bundeskanzlerin ist vor knapp 2 Stunden in Bern gelandet. Wie war der Empfang? Was sah das Protokoll vor?
Nun, der Empfang seitens der Schweizer Bundesräte war natürlich äußerst freundlich. Man weiß, dass man mit Angela Merkel eine mächtige Frau auf Besuch hat, deren Einfluss vor allem innerhalb der EU der Schweiz nützlich sein kann. Nach einem kurzen Fototermin am Eingang beim Landsitz Lohn in Kehrsatz hat sich eine gut gelaunte Angela Merkel und die Schweizer Delegation in dieses herrschaftliche Gebäude zurückgezogen. Dort gibt es jetzt ein Mittagessen, bei dem man natürlich auch und vor allem über Politik sprechen wird.
Ursula Hötzler, Frau Merkel ist ja nicht zum ersten Mal in der Schweiz, aber zum ersten Mal als Kanzlerin. Was hat sie für eine Beziehung zu unserem Land?
Ja, keine besonders emotionale, würde ich sagen. Sie schätzt zwar die Landschaft, speziell die Berge, dorthin geht sie auch regelmäßig zum Langlaufen, aber politisch ist sie ziemlich distanziert, also keineswegs ein Fan der Schweiz, wie zum Beispiel Helmut Kohl oder Innenminister Schäuble. Die beiden haben manchmal der Schweiz auch in Brüssel geholfen. Von daher gesehen wird die Kanzlerin in Bern zwar sicher weiterhin freundlich, charmant auftreten, aber in ihrer ziemlich direkten Art, denke ich, auch die heiklen Punkte ansprechen. Und die sind aus ihrer Sicht etwa die Steuerflucht oder den schweizerischen Gasdeal mit dem Iran, der Angela Merkel als enger Israel-Verbündeter ausgesprochen missfällt.
Sie haben das Thema Steuerflucht angesprochen, ein heikles Thema für die Schweiz. Wird Frau Merkel da wirklich an der schweizerischen heiligen Kuh rütteln?
Ja, zumindest ein bisschen, würde ich sagen, denn dem deutschen Fiskus gehen durch Steuerflucht jedes Jahr ein paar Milliarden Euro verloren. Und wie sehr dass das Angela Merkel nervt, das konnte man sehen, als sie kürzlich in Berlin den liechtensteinischen Regierungschef regelrecht abgekanzelt hat. Aber in Bern wird es da sicher viel diplomatischer zugehen. Also der Steuerstreit mit der Schweiz wird ja eher über die EU geführt. Und dann will die Kanzlerin mit ihrem offiziellen Antrittsbesuch ja schließlich gut Wetter machen und nicht noch das nachbarschaftliche Klima zusätzlich verschlechtern, denke ich mal.
Pascal Krauthammer, Deutschland geht es also ums Bankgeheimnis der Schweiz, aber vor allem um den Fluglärm. Das Thema um Anflugrechte auf den Flughafen Zürich über deutsches Gebiet ist umstritten. Was erwartet die Schweiz da von Deutschland?
Ja, die Schweiz will Deutschland im Fluglärmstreit mit verschiedenen Zückerchen, könnte man sagen, wieder an den Verhandlungstisch locken. Die Schweiz denkt da an ein Geben und Nehmen. Einerseits sollen die 200.000 Lärmgeplagten hier in unserer Schweiz eine Besserung erfahren. Andererseits sollen auch die Süddeutschen von einer Paketlösung profitieren. Und damit Deutschland sein strenges Anflugregime auf dem Flughafen Zürich-Kloten lockert, will sich die Schweiz eben konkret an grenzüberschreitenden Projekten beteiligen. Beispielsweise existiert die Idee, eine deutsche Autobahn durchs Schweizer Gebiet zu führen, oder es gibt die Idee, den süddeutschen Ort Waldshut an die S-Bahn Zürich anzuschließen. Über solche Ideen also will man mit Angela Merkel sprechen und man hofft natürlich, dass sie den bilateralen Gesprächen über diesen Fluglärmstreit, der zurzeit ein bisschen eingeschlafen scheint, dass sie da mit diesem Gespräch wieder einen Anschub gibt.
Ursula Hürzel, Pascal Krauthammer hat eben gesagt, man hofft, darf man hoffen in diesem Fall?
Ja, also der Spielraum, würde ich sagen, von Angela Merkel ist nicht besonders groß, denn letztlich liegt der Schlüssel zur Lösung des Problems in Baden-Württemberg. Und solange dort weiterhin eben die Hardliner den Ton angeben und am liebsten sogar das Nachtflugverbot noch verlängern würden, solange wird sich die Kanzlerin da in Berlin sicher nicht darüber hinwegsetzen. Es sei denn, und das sind dann eben die Fragen, sie bekäme dafür von der Schweiz ein wirklich teures Gegengeschenk. Aber eines ist sicher, Angela Merkel hat heute keine Lösung für das Fluglärmproblem im Gepäck. Das Höchste, was sie anbieten wird, das sind neue Verhandlungen mit ihrem Verkehrsminister.
Pascal Krauthammer, es bleibt das Thema Gasdeal mit Iran. Ursula Hülzer hat es schon angesprochen. Deutschland ist der Meinung, Iran müsse isoliert werden, mit dem iranischen Regime dürfe nicht verhandelt werden. Wie wird der Bundesrat da antworten?
Ja, er wird sicher nicht auf eine Schelte sich gefasst machen müssen, aber es wird doch sicher eben, wie es Ursula Hürzel auch gesagt hat, das große Unbehagen wird geäußert. Die Schweizer Diplomatie geht aber davon aus, und das wird die Antwort sein, dass man Iran nicht isolieren sollte, so wie es andere Länder wie Amerika oder Deutschland eben vormachen. Und diese Schweizer Position werden die Bundesräte Angela Merkel heute sicher nochmals darlegen. In den Augen der Schweiz hat die Isolierung nämlich nichts Gutes gebracht. Im Gegenteil, das iranische Atomprogramm schreite munter voran, so die Position des Departements für Auswärtige Angelegenheiten. Die Schweizer Diplomatie will somit keine Ausgrenzung des Iran aus der Staatengemeinschaft, sondern eben einen Dialog mit Iran. Für Bundesbären sind dies die guten Dienste des Neutralen, wie man der Bundeskanzlerin dann erklären will.
Noch ganz kurz zum Schluss. Der Besuch ist bald vorbei. Pascal Krauthammer, was darf man erwarten? Was bleibt zurück?
Ja, vielleicht erleben wir noch eine Überraschung. Es werden tatsächlich konkrete Lösungsvorschläge präsentiert. Doch auch wenn dies nicht geschieht, wäre der Besuch kein Flop. In erster Linie geht es heute nämlich meines Erachtens darum, Angela Merkel mit den Problemen und den Eigenheiten der Schweiz vertraut zu machen. Die Schweiz wird Deutschland, einem der zentralen Akteure in der EU, vor allem und erneut den Schweizer Weg, diesen bilateralen Weg erklären wollen oder vielleicht auch erklären müssen. Findet man da einen Zugang zu dieser deutschen Bundeskanzlerin, dann wäre dies langfristig gesehen sicherlich ein wichtiger Erfolg.
Und aus deutscher Sicht, Ursula Hützele?
Es gibt kleine Erwartungen, aber es geht in erster Linie um ein besseres Klima. Und wenn das eintrifft, dann ist das eigentlich schon Erfolg.
Das waren Informationen von Ursula Hürzele aus Berlin und von Pascal Krauthammer im Bundeshaus. Der Schweizer Chemiekonzern Ciba steht im Gegenwind. Steigende Rohstoffkosten und ein schwacher Dollar drücken auf das Geschäftsergebnis im ersten Quartal. Der Umsatz sank um 6% auf 1,5 Milliarden Franken und der Gewinn ist deutlich rückläufig. An der Börse stand der Ciba-Titel heute wegen der enttäuschenden Quartalszahlen zeitweise bis zu 13% im Minus. Barbara Wittmer.
Die Situation von Ciba ist ungemütlich. Der Spezialitätenchemiehersteller leidet unter steigenden Rohstoff- und Energiepreisen. So kostet das Fass Rohöl mittlerweile 120 US-Dollar, empfindlich mehr als noch vor einem Jahr. Auch andere Rohmaterialien sind deutlich teurer geworden, stellt Martin Schreiber fest. Er ist Chemieanalyst bei der Zürcher Kantonalbank. Zibas Problem, das Unternehmen kann die gestiegenen Rohstoffpreise nicht auf die Kundschaft abwälzen.
Im Gegenteil, sogar die Verkaufspreise sind gesamthaft für den Konzern um 1% zurückgegangen und das wirkt sich natürlich sofort auf den Gewinn aus.
Ciba leidet immer stärker unter der Billigkonkurrenz aus Fernost. Was früher exklusive Spezialitäten waren, die Farbe Ferrari Rot beispielsweise, können andere Anbieter inzwischen auch herstellen und deutlich billiger anbieten. Sowohl in der Oberflächentechnik mit Produkten für die Auto- und Bauindustrie oder für die Plastikverarbeitung, als auch auf dem Gebiet der Wasserbehandlung herrscht starker Konkurrenzdruck. Zusätzlich zu den Margen, die wegschmelzen, drückt der schwache Dollar auf das Ciba-Ergebnis. Auch für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres ist ZKB-Analyst Martin Schreiber wenig optimistisch. Zum einen verlangsamt sich die Konjunktur auf wichtigen Absatzmärkten, damit verschärft sich der Preisdruck und die Umsätze leiden. Zum anderen kämpft Ciba seit Jahren mit Um- und Abbauplänen.
Diese Restrukturierungen, die sind am Laufen seit einiger Zeit schon, aber man sieht einfach noch kein Resultat in den Zahlen.
Bereits vor einem Jahr hat Ciba einen umfangreichen Stellenabbau angekündigt.
Sie haben im Jahr 2006 bereits angefangen damit, über 1000 Stellen gestrichen. Und das heißt, bis Ende 2009 werden nochmals 1400 Stellen gestrichen, sodass das Unternehmen dann schlussendlich bei etwa 12.000 Mitarbeitern ist. Und diese Situation ist natürlich für jeden einzelnen Mitarbeiter sehr schwierig auch.
Umso mehr als nicht auszuschließen ist, dass eine weitere Abbaurunde kommt. Vor diesem Hintergrund verlieren auch viele Aktionärinnen und Aktionäre allmählich die Geduld mit dem Schweizer Chemieunternehmen.
Barbara Wittmer.